kommen wir erstmal zu den dümmsten Tweets der Woche. Die dümmsten Tweets der Woche. Florian denkt sich, wo ist der hier gelandet? In der Ketzerkirche.
Ja, hast du recht, ja.
Ich habe nach wie vor kein Intro dafür vorbereitet und dann hat sich eingebürgert, das zu singen und...
Aber du kannst das gut.
Danke, vielen Dank. Kommen wir zum ersten. Maurice Höfgen, den hast du mir geschickt. Soll ich ihn rezitieren oder willst du es selber machen? Kannst du gerne.
Kurz zur Vorgeschichte. Du hast ja von mir verlangt, ich soll 3 dumme Tweets schicken.
Ja.
Oder eine Handvoll. Und das ist mir sehr schwer gefallen, weil ich mir gar nicht so die Ergüsse auf Twitter dauernd reinziehe. Aber mein erster Gedanke war natürlich, Maurice Höfgen musste schauen. Und das war natürlich auch ein Treffer. Neoliberale Ökonomen hierzulande sind sich in 2 Sachen einig. Frankreich muss sparen, Deutschland soll Exportweltmeister bleiben. Problem, Frankreich kauft nach den USA die meisten unserer Exporte. Wenn die sparen, dann verkaufen deutsche Exporteure, Fragezeichen, wohin? So. Und es ist total interessant. Ich bin ja, ich nenne das immer Wald- und Wiesenökonom, also ich habe das im Nebenfach studiert, kann das nicht so gut wie andere Leute, aber ich kann es so gut, um halt zu erkennen, dass jemand wieder Blödsinn redet. Und in der Ökonomie ist es halt echt so, dass mittlerweile sind wir einfach von Flacherdlern umgeben. Also es ist total krass. Es gibt irgendwie eine bodenständige liberale Ökonomie und durch dieses Aufkommen der modernen Linken und so weiter, also da sind Sachen entstanden, die in den Diskurs reingestreut sind, die halt einfach nur absurd sind. Und hier ist so ein Beispiel. Also ich glaube, Höfgen weiß es wirklich nicht besser, denn für ihn ist ja diese Logik, wenn Frankreich sparen muss, dann hätten ja die Konsumenten kein Geld mehr, um von uns unsere Produkte zu kaufen. Ich habe mal nachgeschaut, die Hauptexporte von Deutschland sind halt Maschinen und Autos und sowas, also ein bisschen Schwerindustrie. Und die Ökonomen, also die Neoliberalen, wo er den riesen Strohmann aufmacht, die sagen ja, der Staat Frankreich muss sparen, damit die Leute mehr Geld haben, weil sie weniger Steuern zahlen. Hm. Wenn die Leute mehr Geld haben und die Unternehmen mehr Geld haben, dann können sie in Deutschland ganz viele tolle Waren kaufen. Und dass er diesen Zusammenhang nicht versteht, das ist halt wirklich zweite Sitzung, erste VWL-Vorlesung, dass man das lernt, dass da irgendwie ein Unterschied ist. Und ich halte ihn tatsächlich für so wahnsinnig oder dumm, dass er das nicht kann.
Ich habe also, Maurice gehört definitiv zu der Avantgarde dieser Richtung dazu. Ich habe bisher auch viele bemerkenswerte Dinge zumindest über Bande mitbekommen. Also ich verfolge ihn jetzt nicht aktiv. Das hier scheint eines davon zu sein. Ist er einer der Ökonomen, die der Meinung sind, wir sollten einfach mehr Geld drucken?
Genau, ja. Modern Monetary Theory. Also, der Staat kann nicht pleite werden. Er kann einfach in seiner eigenen Währung kann ein Staat nicht pleite werden, behaupten die Leute. Absurderweise haben sie damit gewissermaßen halt recht. Siehe Venezuela.
Wird halt immer weniger wert, das Geld, ne?
Ja, dann hat man eine Inflation von 20.000%. Ja, super. Also allein sowas als Argument zu verwenden, ist einfach nur hirnrissig.
Was hältst du von der Verschwörungstheorie, dass viele, also ich pin das jetzt nicht auf ihn, dass viele Ökonomen, die sich in der Art und Weise, wie er äußern, eigentlich wissen, dass das so ein Land vor die Wand fährt und damit dann über Bande der Weg halt freigemacht wird für ein Alternativsystem, was ihnen mehr gewogen wäre, also ein alternatives, irgendein Ismus, ja, also weißt du, was ich meine? Also kann es sein, dass manche von denen extra so argumentieren, weil sie wissen, wenn das Schule macht, wenn das passiert, dann wird das Land vor die Wand gefahren und dann kommen die halt an den Drücker? Was hältst du von der Verschwörungstheorie? Also manchmal glaube ich, dass manche von denen sind im Herzen halt irgendwelche Kommis und argumentieren dann halt in dieser Art und Weise, damit es halt vor die Wand gefahren wird und dann kommt das bedingungslose Grundeinkommen.
Ja, also Höfgen ist ja auch in dem Sinne Kommunist, auch wenn er mich jetzt wahrscheinlich verklagen wird dafür, aber ich sag mal, er ist sozialistisch angehaucht, um es zu relativieren. Ich glaube schon, dass es einige von diesen Leuten gibt, die wirklich mit einem Plan da sitzen und sagen, wir müssen hier Deutschland so weit abwirtschaften, dass halt irgendwann die Daumenschrauben angezogen werden können und wir halt eine Planwirtschaft bekommen. Die überwiegende Mehrheit der Linken glaube ich nicht. Also ich glaube, die überwiegende Mehrheit teilt sich nochmal in 2 Gruppen. Du hast einmal Leute, die einfach blöde sind und es irgendwie geschafft haben, das Studium durchzukommen. Und die andere Hälfte ist halt jemand, der gemerkt hat, dass man als Ökonom immer auf Sendung sein muss und immer irgendwelche tollen Sachen sagen muss und immer Prognosen abliefern muss, um dadurch halt dann von den Politikern zitiert zu werden. Ja, seht her, Deutschland hat nach 4 Jahren grünem Wachstum hat Deutschland plus 50% BIP. Und alle zitieren ihn halt, weil er der super tolle ist. Und wenn es sich dann halt das eben nicht bewahrheitet, dann ist es schon vergessen. Also ich glaube, da sind einfach viele Narzissten, die gerne irgendwelche Sachen rausposaunen, weil es halt einfach nicht wirklich überprüft werden kann, dann Jahre später.
Ja, irgendwelche Prognosen kannst du ja auch schwer überprüfen. Also was für Preisindizes sind da reingelaufen? Also du kannst ja, deswegen finde ich diese Momente, wo in Interviewsituationen mit der AfD halt gefragt wird, so, wie wollen Sie das und das einsparen? Unser Ökonom vom DIW oder vom FWI oder wie auch immer hat jetzt das und das berechnet, wie wollen Sie das einsparen? Nennen Sie eine Zahl, um sich seriös zu machen, Frau Weidel. Und dann muss sie irgendwas ad hoc durchrechnen und du weißt halt gar nicht, wer der das berechnet. Der kann dir jede Zahl berechnen.
Also,
er muss es nur wollen.
Und was ein Beispiel jetzt, ich will jetzt nicht zu weit ins Nerdige reingehen, aber wir haben die Inflation jetzt angesprochen. Die meisten Leute wissen ja, das wird mit einem Warenkorb errechnet und dieser Warenkorb beinhaltet halt sozusagen alle Produkte oder Produktschema, die halt der Mensch ja über das Jahr hinweg konsumiert. Und das heißt, da ist Essen dabei, das Trinken dabei, das Freizeit, Klamotten, Wohnen, ja, Konsum, Medien, alles mit drin. Und dann ist ja logischerweise, muss da ja eine Gewichtung rein. Also wie viel Prozent gibt ein Haushalt für Strom aus? Wie viel Prozent gibt ein Haushalt für Konsum aus? Wie viel Prozent für Freizeit und so weiter? Und dann war es tatsächlich während Corona so, als die Mieten explodiert sind kurze Zeit und auch die Nebenkosten wegen Strom und Gas, dann hat man einfach über Nacht die Gewichtung des Postens Wohnen runtergeschraubt und konnte so die Inflationsrate drücken. Das ist was im Nachhinein nie wirklich aufgearbeitet wurde. Das wurde halt einfach gemacht von den statistischen Instituten oder vom Finanzministerium. Ich weiß jetzt nicht, wer da federführend war. Aber das hat dafür gesorgt, wir hatten das in der Krautzone nochmal ausgerechnet, dass irgendwie so 0,3 bis 0,4 Prozentpunkte der Inflation wurde damit nach unten geschoben, dass man einfach gesagt hat, so viel Geld geben die Leute gar nicht für Wohnen aus. Und deswegen kann Wohnen ruhig steigen, weil es ja nicht mehr so groß ist, dann ist der Gesamtwarenkorb nicht so teuer geworden. Also das sind wirklich übelste Maschen, die da stattfinden, wie die Leute für dumm verkauft werden. Und das Schlimme ist ja, in Deutschland gibt es ja kaum ökonomische Bildung. Also in den seltensten Schulen ist es ja so, dass das irgendwie ein Fach ist, BWL oder so, keine Ahnung.
Ich habe keine Ahnung.
Ich habe es dann auch erst in der Uni gelernt. Ich lasse mich gern korrigieren, dass das in manchen Bundesländern vielleicht anders ist. Aber mein Stand ist, die Leute haben null Plan davon und die sind eben auf der Stufe von einem Flacherdler, wenn man jetzt das auf die Naturwissenschaft hinüberreitet.
Ja, also Stichwort Marcel Fratscher. Ne? Also da verstehe selbst ich als gymnasial gebildeter Studienabbrecher, dass der Mann falsch liegt. Ne? Das
ja, aber du befasst dich jeden Tag damit und irgendeine Hausfrau kommt nach Hause, ist müde, guckt dann und sieht wieder, oh Gott,
Fratscher. Nee, Florian, ich glaube, selbst die weiß, dass die Flüchtlinge nicht die Renten der Babyboomer zahlen.
Ja, 75% glauben das immer noch.
Das kann gut sein, ja. Ja, also wenn du die Wahlergebnisse drüberlegst, ja. Wobei NRW ist gut gelaufen, ne? Also ihr habt ja mal in der Krautzone auch mal, ich glaube, es war ein Leitartikel, ne? Über Ost-West geschrieben und den Faktor, den wir alle vergessen, ja. Also es sind einfach mehr Leute im Westen, ne? Also wenn.
Ja, 1:6, ne? Glaube ich.
1:6, also ein starkes AfD-Ergebnis würde für die AfD mehr bedeuten, würde es im Westen stattfinden als im Osten. Ja, also du hast halt diese namhaften Landesverbände da, Thüringen, wie auch immer, ja, die halt absurd krass abschneiden. Wenn in NRW eine AfD auf 16% kommt, dann bedeutet das schon was. Ja, also das sind halt Millionen Menschen mehr.
Ja, und ich meine, es ist halt schön und gut und ich meine, die AfD-Ostverbände, die machen sicherlich auch eine gute Arbeit, aber es ist halt einfach, die Manpower ist halt nicht da und es sind, ich weiß nicht, 18 Millionen Leute, 15, 18 so um den Dreh, haben wir halt in den neuen Bundesländern und wir haben das dann auch mal ausgerechnet, also selbst wenn Höcke irgendwie 60% bekommt, das entspricht auf Bundesebene umgerechnet dann halt in NRW nur ein paar Prozent mehr, weil in NRW halt mehr Leute leben als im ganz Ostdeutschland zusammen, glaube ich jetzt unter Vorbehalt.
Ich glaube, die Schätzung könnte nicht ganz falsch sein. Auf jeden Fall haben sich, so mein Kenntnisstand, die Kommunalergebnisse so als Gradmesser für die Bundestagswahl, jetzt Beispiel NRW, die AfD, was haben die sich? Haben die sich verdreifacht, Alter? Hat sich die AfD in NRW in der Kommunalwahl verdreifacht?
Was haben sie denn jetzt? 16 irgendwas, ne? Ich weiß, die alten Werte weiß ich jetzt.
Ich frage mal gerade, ich frage mal einfach Grock. Hey, hat sich die AfD in NRW im Rahmen der Kommunalwahl verdreifacht? Fragezeichen. Wir fragen einfach mal. Die KI lügt nämlich nie. Die KI hat immer recht. Die AfD profitierte vor allem in strukturschwachen Regionen wie dem Ruhrgebiet, wo sie in Städten wie Gelsenkirchen, Duisburg und Hagen Kandidaten in die Stichwahlen um das Oberbürgermeisteramt schickte. Politiker von CDU und SPD reagierten besorgt und sehen darin ein Signal zu Themen wie Migration und Sozialpolitik. Die AfD selbst feiert den Zuwachs. Was ist denn jetzt hier die Prozente, Alter? Okay, warte kurz. AfD. Uff. 2020 hatten die 5,1%, also jetzt hier gerundet, okay, praktisch, knapp, ja. 14,5%. Also es ist eine ganz knappe Verdreifachung. Also es ist schon 2,8-fach ungefähr. Also es ist schon wow.
Ja, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. NRW hat ja auch sehr viele Streitereien intern gehabt. Ich fand das darum auch sehr schwer zu verfolgen, alles, welcher Flügel jetzt wieder mit wem am Kämpfen ist.
Ich bin da komplett raus, aber, Mann. Ja,
aber ich glaube, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rausholen, vor allem, weil die übrig gebliebenen Deutschen in NRW, die merken es ja eigentlich am ehesten, dass hier was falsch läuft.
Ja, Nordrhein-Westfalen. Übrigens, ein Kernkraftwerk gibt es dort nicht mehr, wie im Rest von Deutschland. Nuklearia, Punkt. Tweet.ev oder e.V. Ein weiterer Tweet, den du mir zugesandt hattest. Jetzt, bevor ich vorlese, ist das der Verein, der versucht hatte zu demonstrieren beim Sommerinterview?
Das weiß ich nicht.
Es gab halt,
also, wird's nicht geben.
Das Banacak-Interview kam doch, ne? Und dann haben sie die Demo auch nicht durchgekriegt, soweit ich weiß. Aber dann haben sie irgendwelche Bilder gepostet. Ich weiß nicht, ob das der Verein war. Sei es drum. Ohne Kernkraft bleibt die Energieversorgung teuer und unzuverlässig, so schreiben sie. Die nötigen Speicher- und Wasserstoffmengen sind unrealistisch hoch und werden wohl nie wirtschaftlich. Nur Kernenergie bietet sauberen, preiswerten und zuverlässigen Strom. Kernkraftwerke jetzt reaktivieren. Aber denk doch mal an Hiroshima.
Ich befürchte, ich habe dir den falschen Tweet geschickt oder du hast den falschen rauskopiert.
What?
Das ist aber sehr themennah.
Ich hab das Video auch. Ne? Also, was
nee, das Video meine ich gar nicht. Das war nämlich so ein anderer Depp, der hat das kommentiert und darauf wollte ich eingehen.
War das der Dacoon?
Ja, genau, der Kommentar unten drunter, ja.
Ja, ja, der kommt gleich. Also 60 hier einmal das Video, was kommentiert wurde.
60% unseres Stroms kommt heute schon aus erneuerbaren Energien. Das ist ein riesiger Fortschritt. Bis 2030 wollen wir 80% schaffen. Klingt gut, oder? Aber die Sonne scheint nicht immer und der Wind weht auch nicht rund um die Uhr. Deshalb brauchen wir gesicherte Leistung als Backup, die einspringt, wenn Sonne und Wind mal Pause machen. Also Speicher, Batterien, Biomasse, Wasserkraft, Wasserstoffkraftwerke oder Gaskraftwerke.
Ah, sie hat so viele Möglichkeiten genannt, ne? Die Kernkraft. Ja. Ach, die Kernkraft. Kommt ihr nicht in den...
Vergessen. sie so. Ist, weißt du gerade den Namen von ihr?
Das müsste man doch hier sehen können, oder? Es ist...
Weil, soweit ich weiß...
Nee, ich sehe es nicht, nee.
60% unseres Stroms kommt heute schon aus der Neuen.
So, ja. Sorry, ja.
Soweit ich weiß, ist die Dame rechter CDU-Flügel. Weil wir hatten mal das neue Kabinett vorgestellt in der vorletzten Grauzone. Also nur, dass man sich da mal ein Bild machen kann.
Rechter CDU-Flügel.
Rechter CDU-Flügel, ja. Aus dem ostdeutschen Landesverband CDU. Aber auf den Namen komme ich gerade nicht.
Okay, bemerkenswert, ja. Bemerkenswert, aber gut, unter Merkel wurde ja auch die Kernkraft.
Katharina Reiche ist das.
Ah, ich verstehe. Ja, also es ist halt, also nein, das ist kein guter Fortschritt. Der Fortschritt ist vor allem, weil wir ihn überhaupt erst angefangen haben, in dem Glauben, dass wir damit, okay, ich korrigiere mich, ich glaube, keiner von denen hat das jemals geglaubt. Das war einfach nur eine Rechtfertigung, um das zu machen. Aber sagen wir jetzt mal, sie haben es geglaubt, ja, dass sie damit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten könnten, hier das Weltklima zu retten, vor was auch immer, ja, vor der Erhöhung um 2 Grad oder so. Der Einfluss unserer Maßnahmen auf das Klima, den kannst du gar nicht beweisen. Den kannst du noch nicht mal messen. Es gibt nichts zu messen. Ja. Es ist wirklich, da muss man sich der K-Rhetorik bedienen auf dem Niveau eines Regentanzes. Also nein, es ist nicht gut, dass wir diesen Fortschritt gemacht haben. Er scheint die Energie nicht günstiger gemacht zu haben, im Mindesten, ja. Und das Land auch nicht leistungsfähiger. Ich drücke aber trotzdem nochmal auf Play, dann haben wir sie einmal durchgehört.
Wind weht auch nicht rund um die Uhr. Deshalb brauchen wir gesicherte Leistung als Backup, die einspringt, wenn Sonne und Wind mal Pause machen. Also Speicher, Batterien, Biomasse, Wasserkraft, Wasserstoffkraftwerke oder Gaskraftwerke. So bleibt Strom sicher und zuverlässig. Gleichzeitig muss Strom bezahlbar bleiben. Für alle. Wenn er zu teuer wird, leiden die Menschen unter hohen Stromrechnungen.
Ja, der Staat kann da ja aushelfen. Das ist auf jeden Fall kein Teufelskreislauf, der sich da ergeben würde.
Und bei Unternehmen können Jobs verloren gehen und Standorte können geschlossen werden. Darum setzen wir jetzt auf Realismus bei der Energiewende. Klimaziele erreichen.
Nein, das ist doch schon der Fehler, Mann.
Das ist doch Realismus, hallo?
Klimaziele erreichen. China ist informell, die Vereinigten Staaten formell aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen. Damit hast du die beiden größten Ausstoßer von CO2 nicht mehr drin.
Ja.
Was für Ziele? Was Ziele? Hä? Was für Ziele?
Es war ja auch, es gibt ja auch so ein, wie nennt sich denn das, Umsetzungsplan zu den Klimazielen, also so eine Roadmap sozusagen. Und die müssen alle 5 Jahre, müssen alle, die das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben, müssen so eine Roadmap abgeben. Und ich habe vor ein paar Monaten, hatte ich nochmal nachgeschaut, da hatte, ich glaube, 10-15% der Staaten haben diese Roadmap überhaupt in der Frist abgegeben. Und die anderen haben es halt nicht. Also mittlerweile ist es halt weltweit so, dass die allerwenigsten Staaten sich überhaupt noch dafür interessieren. Insbesondere seit halt der große Zahlenmeister USA jetzt weggefallen ist und in Europa das wahrscheinlich auch so Schule machen wird. Denn die ganzen Schwellenländer und Entwicklungsländer machen dieses Spiel ja nur mit, um enorme Entwicklungshilfen abzugreifen, um halt damit dann ihre grünen Energien auszubauen.
Also ja, sie ist halt ideologische Schmiere. Also so erachte ich Entwicklungshilfe. Ja. Es ist keine ausgesprochene, ausgemachte Korruption. Es ist ein, schaut mal, hier sind ein paar Milliarden für eure Radwege. Baut da mal schöne Radwege mit. Ne? Fällst du so jemanden dann in den Rücken, wenn es drauf ankommt? Ich glaube nicht. Also deswegen, ich bin auch nicht der größte Freund von, von Entwicklungshilfe. Ich sehe sie selber auch als Auswuchs des Westextremismus zu einem gewissen Grad, um den Frame von Schlomo einmal reinzubringen. Ich drücke trotzdem...
Ja, nein.
Also sicherlich gibt es auch Entwicklungshilfe, die viel bringt. Also ich meine, wie gesagt, die Radwege.
Ne? Ich überlege gerade, ob es in nicht-westlichen Ländern auch Entwicklungshilfe gibt, die unter Bedingungen dann ausgeschüttet werden. Aber vielleicht ist es eher ein Phänomen von Gesellschaften, die zu viel Geld haben.
Ja, wann kriegen wir eigentlich endlich Entwicklungshilfe aus Afghanistan? Das wäre doch mal was. Genau.
Um Versorgung sichern, Preise im Griff behalten. So klappt es mit der Zukunft. Sicher, sauber, bezahlbar.
So klappt es auch mit der Freundin. Ja, dann hattest du den Dracoon. Ja, Dracoon.
Genau.
Genau, richtig.
Nur Kernenergie bietet sauberen, preiswerten und zuverlässigen Strom. Also er zitiert dann Nuklearia oder die Frau Reiche und nimmt dann diese zwei Dinge als Beleg. Ich weiß nicht, kannst du die jetzt anklicken? Wahrscheinlich da doch. Sehr gut, sehr gut. Und hier sieht man jetzt den Global Change in Electricity Generation from Nuclear Power. Und man sieht, es ist eine durchwachsende Tendenz. Das versucht er damit zu belegen. Wenn man jetzt aber mal nachschaut, in welchen Jahren das ist, dann sieht man halt, dass die Nuklearkapazität von der Politik runtergefahren wurde, denn es waren Reaktionen auf Fukushima. Und es ist halt nicht so, dass man irgendwie die Welt irgendwie auf die Idee kam, das mit der Kernenergie, das funktioniert nicht, das ist so unsicher, das ist so teuer, ich lasse jetzt mal lieber diese Dinger auslaufen, sondern es waren halt politische Fehlentscheidungen, die hauptsächlich im Westen entschieden wurden. Das sieht man dann nämlich auch auf der zweiten Grafik.
Das ist der Global Change genau, Wind and Solar.
Genau, das stellt er dem gegenüber. Also zeigt halt, seht ihr hier, die Tendenz geht maßgeblich nach oben.
Alter, was ist das für ein dummer Punkt, Mann? Das ist halt okay, der Staat wollte das eine aufbauen und hat das andere partiell abgebaut nach irgendwelchen Ereignissen. Ach komm, Alter, okay. Ja, sorry.
Zumal man sieht halt den Vergleich gar nicht, weil das ist ja ein Veränderungswert und nicht der Gesamtwert. Und den Gesamtwert bei Kernkraft, den sieht man jetzt, glaube ich, in der dritten, vielleicht hast du die noch.
Ja.
Wo ich mit Hintergrund hatte ich hier das.
Doch, Hintergrund. Da habe ich nur einmal das.
Ja, das könnte es sein.
Was willst du denn aus diesem Hintergrund genau haben, welche Grafik, dann ziehe ich dir die gerade mal rein.
Das war die Gesamtkapazität von Nuclear Power, also nicht die Veränderungsrate.
Das ist Hintergrund 1, Our World in Data, der Energiemix, und da haben wir einmal die erste Grafik, Electricity Production by Source.
Ja, richtig.
Okay, warte, dann ziehe ich dir die mal gerade rein. Genau. Florian hat einen Link geschickt, ich dachte mir, ich kopiere einfach die Headline hier bei OBS rein, dann kann er referenzieren darauf. Ich gebe euch auch trotzdem die Grafik hier. Die muss es sein, oder?
Richtig, ja. Und das ist halt mal eine wirkliche Übersicht, dass man halt sieht, in welche Richtung der Trend eigentlich läuft. Und du siehst halt, dass Nuklear immer noch weit über, es ist ein bisschen kleiner, Solar und Wind sind die zwei oberen, ne?
Genau, Solar, Wind, Bioenergy und Other Renewables.
Also Nuklear ist noch über Solar. Klar, Solar wächst, aber halt eben staatlich finanziert. Und bei Nuklear gibt es halt nicht wirklich einen Trend, dass jetzt die Welt sagt, es wird weniger Nuklear gemacht, sondern tatsächlich ist es tendenziell sogar leicht mehr werdend. Insbesondere seit halt jetzt die europäischen Staaten und auch die USA gesagt haben, sie werden jetzt wieder mehr in Kernenergie investieren und neue Kernkraftwerke ausbauen. Und du siehst diese zwei kleinen Knicks bei Nuklear, bei der grünen Fläche. Das sind diese Balken, die eben in der ersten Grafik nach unten gegangen sind, womit halt der Linke dann beweisen wollte, da ist es zusammengebrochen.
Hier, ne? Genau.
Genau, ja. Diese Knicks sieht man dann halt in einem anderen Diagramm einfach so als kleiner Rülpser oder wie man das nennen will.
Ah ja, das Big Picture. Du hattest auch noch einen zweiten Hintergrund. Da möchtest du wahrscheinlich auch einmal die erste Grafik, die kommt, wenn ich runterscrolle, bekommen, ne?
Ja, vermutlich.
Key Statistics in 2023, wie viel die Nuclear Plants geliefert haben, ne?
Ja.
Auch diese Grafik kommt natürlich für euch hier einmal frisch gescreenshottet, frisch geliefert. Zack, da haben wir sie. Das ist ein Service, genau. Ich mache die andere auch weg, so, dann kannst du sogar drüber reden.
Genau. Das ist jetzt halt dieser kleine Teilbereich der Nuclear Power, die wir eben gesehen haben, aufgeteilt nach Kontinenten. Und da sieht man halt, dass einem insbesondere Asien, aber auch North America und Eastern Europe einfach massiv ausbauen, bis auf den kleinen Röpser mit Fukushima, und dass die Trendwende in Anführungsstrichen halt nur in West Europe passiert ist, also wo halt wirklich weniger Nuklearkapazität jetzt in den letzten Jahren vorhanden war. Maßgeblich daran beteiligt ist Deutschland. Also man sieht, es gibt da überhaupt keinen Trend von der Kernenergie weg, und auch die beiden einzigen Länder in Europa, die neben Deutschland aus der Kernenergie ausgestiegen sind. Das war Schweden und Belgien, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und die sind jetzt aus dem Ausstieg wieder ausgestiegen, haben also gesagt, wir unterstützen weiter Kernkraft und bauen neue Reaktoren.
Tja, aber denk doch an Tschernobyl und,
ja, und Fukushima mit einem Strahlentoten war es, ne?
Oder und null. Hiroshima war ja auch irgendwas mit Atom und so. Denk doch mal, denk doch mal daran, ja. Das ist doch, also wirklich, also es ist unglaublich, auf was für einem. Wie haben sie die Leute gebrainwashed, dass sie die Atomkraft blöd finden? Wie haben die das gemacht, ja, Mann? Also ich erinnere mich noch an die Schulzeit, da war das vollkommen normaler Usus, dass wenn der Castor irgendwie durch einen Ort fährt, dass man da wohl gegen demonstriert. Also da haben wirklich Schüler untereinander, da war ich in der sechsten, siebten Klasse, irgendwie so, hier, schau mal, hier ist der Castor-Tracker, da fährt der Tat gerade lang. Lass uns demonstrieren dagegen. Und ich habe mir immer gedacht, so, hä? Ja. Weil?
Das hat ja schon in den 70er, 80ern angefangen mit dieser Umweltbewegung. Die Grünen haben das ja dann aufgegriffen.
Ja.
Und maßgeblicher Teil war ja auch tatsächlich von den Russen finanziert, also dieses Mal halt wirklich, nicht wie sonst immer behauptet wird, dass halt hier sozusagen die Technologie halt marode gemacht wird oder schlecht gemacht wird, um uns sozusagen in ein Steinzeitalter zurückzubekommen. Und das hat ja gewissermaßen auch geklappt. Also das war damals im Kalten Krieg dann noch.
Ja, zumal also die Brennstäbe, die der Castor transportiert, die sind ja schon fertig. Also die müssen ja. Also es würde ja viel mehr Sinn ergeben, den zu blockieren, wenn der halt ins Kraftwerk reinfährt, um Brennstäbe zu liefern. Sie haben einfach die Endlagerung
mit diesem, davor, oder?
Sie haben einfach die Endlagerung versucht zu verhindern. Also was soll der Castor da machen? Soll er sie einfach am Gleisbett einfach abladen und dann wieder wegfahren oder was?
Auch so ein schönes Beispiel. Es gibt ja ganz viele Zahlen darüber, wie teuer Kernenergie ist. Es gibt ja, wenn man mittlerweile googelt, Kosten, Energie, Kosten Energieträger ist Kernenergie eine der teuersten. Und ich habe mir halt auch mal diese Studien angeschaut, die halt dahinter stehen. Und das ist total gestört, wie die das machen, also diese Zahlen hochpitchen. Zum Beispiel eben auch die Kosten dieser Endlagerung sind damit eingerechnet. Aber die Endlagerung ist nur so teuer, weil der Staat halt sagt, wir brauchen extrem hohe Anforderungen und müssen irgendwie 5000 Kilometer tief bohren mit dicken Platinpanzertüren. Das macht halt dann die Preise. Genauso auch wie das potenzielle Risiko eines GAU. Weißt du, wie häufig ungefähr ein GAU vorkommt, rein rechnerisch? In Deutschland?
Boah, in Deutschland ein GAU.
Bei den modernsten Kernkraftwerken.
Weiß nicht, 1 zu 100.000 ist die Chance oder so.
Alle 2 Millionen Jahre.
Ah, das ist ein bisschen mehr, ne?
Ja. Ja, und das wird halt mit in die Rechnung eingepreist, dass da sowas passieren könnte. Und dann ist ein GAU, der kostet ja dann irgendwie 70 Billionen Euro. Weißt du, dann rechnet man sich halt. Das ist dann wieder so Leute wie Fratscher und Höfgen, die können dann halt prädieren und werfen irgendwelche Zahlen zusammen. Und am Ende ist es dann super teuer.
Ja, am Ende ist es super teuer. Und das, was sie bezahlt bekommen haben, war auch super teuer, damit sie das errechnen. Es ist halt, es ist, ja, die Anti-Atom-Action. Es ist wirklich, es ist halt krass. Also die Leute haben eine natürliche Abneigung dagegen, ne? Also das kommt aus dem Nichts. Also sie haben fast eine ähnliche Abneigung dazu wie gegenüber, weiß ich nicht, dreiköpfigen Familien. Nazis. Die sind dann asozial oder so. Also das ist halt.
Das ist witzig mit den 3 Kindern. Ja. Das ist eine unsichtbare Grenze im Kopf des Bürgertums. Sobald das dritte Kind kommt, ist halt irgendwie asozial, Bürgergeld und Fliesentisch.
Jetzt mal ohne Mist, ist dir das schon mal aufgefallen?
Ja.
Das ist verrückt, ne? Also ich hatte nämlich auch tatsächlich mit Leuten halt, also Generation jetzt im Alter 60 oder so, halt Gespräche, die halt in Richtung Familienpolitik gingen. Und da habe ich halt auch gesagt, so mein persönlicher Kinderwunsch, das wäre also mindestens 3. Also mal, also jetzt hier 3 wäre gut, ne? Ja, das ist doch asozial. Und du denkst halt,
Wo kommt das her?
Was ist das, Mann? Also warum ist das? Das ist doch schön. Ist doch schön. Sag mal, also ich schenke der Gesellschaft gleich 3 Menschen anstatt 2 oder 1? Was
daran ist? Ich schenke den Boomern 3 Rentenzahler, ne?
Also sobald du argumentierst über das Selbsterhaltungsniveau, sondern in Richtung Bevölkerungswachstum, deine private Geburtenrate praktisch zu steuern, dann bist du schon verdächtig asozial zu sein. Und ich habe dann auch nachgefragt, wo kommt das her? Warum sagst du das? Und dann, ja, jetzt wo du sagst, ja, klar, wenn man es sich leisten kann und so. Und du denkst halt so, wo kommt das her?
Ja, also ich glaube, das berührt wirklich so eine tiefe Angst von den Deutschen oder des Westens. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Vielleicht hat es mit dem verlorenen Weltkrieg angefangen, dass halt man sich selbst nicht mag und sich selbst schlecht findet. Allein der Gedanke daran, dass es irgendwann mehr von uns geben wird, die Leute schon so umtreibt, dass sie das halt verhindern wollen. Und dass halt diese Todessehnsucht oder diese Liebe zum Verschwinden, die sich halt in so vielen Ebenen Bahn bricht, sei es jetzt halt in der antinatalistischen Politik oder in der Steuerpolitik und in der offenen Grenzenpolitik. Also im Endeffekt kann man ja alle Themenkomplexe auf diesen Selbsthass subtrahieren.
Ist es wirklich, glaubst du, das ist die Grundlage? Also glaubst du, wir haben einfach, es ist wahrscheinlich einfach so ein internalisierter, wenn du das jetzt so sagst, einfach die...
Selbst Vers- Verstümmelung.
Einfach, der, wie hast du es vorhin ausgedrückt? Einfach das nicht mehr da sein wollen?
Liebe zum Verschwinden.
Keine die Ahnung. Liebe zum Verschwinden. Junge, ja, aber vielleicht triffst du damit was. Und es ist halt implizit in den Menschen drin. Es wird schwer sein, aufzuarbeiten, wie es so weit gekommen ist. Also
ja, und es wird vor allem schwer sein, dieses Volk hier zu heilen. Die haben, also ich sehe das halt jetzt bei der Generation Z, also die nur noch ein bisschen jünger sind als wir. Die kriegen ja immer viel Fett ab, dass die faul sind und dass die dumm sind und nichts können und so weiter.
Zu
aber ich kenne da mittlerweile auch einige, die sind in meinem Eindruck die geistig gesundesten, weil sie halt nicht in irgendwelchen Mustern denken und nicht in irgendwelchen Zwängen und Schablonen und generationellen Traumata, pipapo. Also, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen älter wird, ich befasse mich jetzt in den letzten Jahren mehr damit, sieht man das eigentlich überall, dass die Leute an einer Waffel haben und dass es ganz selten Leute gibt, die irgendwie aus diesen Mustern ausgebrochen sind und halt ja, irgendwie normal geworden sind.
Es ist wirklich, ich habe, jetzt wo du es gerade gesagt hast, ja, also es wachsen vor allem auch Leute ohne generationales Schuldbewusstsein auf. Schuld kann sich nicht vererben. Keiner von uns ist verantwortlich für die Taten seiner Väter oder Urgroßväter. Nur jetzt, wo du es gerade angesprochen hast, vielleicht kann ich das spontan hier gerade reinnehmen. Hast du mitbekommen, Friedrich Merz hat gesprochen bei der Einweihung einer Synagoge?
Ja.
Also ich habe nur...
And Oscar goes to?
Ich habe peripher was mitbekommen. Also jetzt, wo du das gerade ansprachst, ich ziehe uns das mal gerade hier rein. Ich, einfach weil es gerade auch zeitaktuell ist und weil du gerade mit generationalen Schuldgefühlen oder Traumata angefangen hattest, um das kurz auf den Punkt zu bringen. Eine Sache, die implizit in der deutschen Bevölkerung weit verbreitet ist, aber vor allem in den Älteren, ist, dass man sich schuldig fühlen muss, obwohl man keine Verantwortung trägt für die Taten der Nazis. Und das scheint die Leute implizit, auch wenn sie das nicht sich selber ausgesprochen vorbeten, dass es so sei, implizit ist es in den Leuten drin, dass sie sich deswegen, meine Mutmaßung, nicht mögen. Also auf eine gewisse Art und Weise sich nicht erlauben, sich selber zu mögen, sich selber für sein Deutschsein, für seine deutsche Identität zu mögen, sodass das alles immer abdriftet in Richtung alles, was sich nicht authentisch als absolutes Gegenteil zu dieser Zeit verkaufen kann. Und ich sage ganz bewusst, verkaufen kann. Das muss es nicht sein. Verkaufen kann per se nur schlecht sein. Und man krankt an diesem Gefühl, dass halt die dafür, wie soll ich es sagen? Also, sie hassen sich halt selber. Sie hassen sich selber für Dinge, die sie selber noch nicht mal getan haben. Und genau darin wird halt so viel Wurzeln, so viel, was gerade falsch läuft, auch im Selbstverständnis falsch läuft, wird genau darin Wurzeln, dass halt die Leute sich wahrscheinlich denken, okay, wenn ich jetzt sogar erdreiste meine Deutschlandfahne hier einfach mal, einfach um Präsenz zu zeigen, hänge ich jetzt meine Deutschlandfahne aus dem Fenster. Da würden wahrscheinlich schon 50-60% der Boomer einfach allein wegen der deutschen Vergangenheit sagen nein.
Ja, es gab ja bei dieser, was war das, diese Bürgermeisterwahl irgendwo in Norddeutschland, wo dann einer Deutschlandflaggen an den Straßenmästen aufgehangen hat, um halt ein patriotisches Zeichen zu setzen, keine Ahnung. Und dann haben halt Leute das Ordnungsamt gerufen und dann kam halt das Ordnungsamt und hat die Fahnen abgemacht.
Ich bin neulich mal durch ein östliches Bundesland gefahren und da wehte in einem Garten einfach so 4-5 Fahnenmaste und auf denen waren abwechselnd Deutschland und AfD-Fahnen. Das war ein Eindruck, ja, und die hingen da, ja, also es sah nicht so aus, als hätten da schon öfter mal Leute versucht, die abzuhängen, also das war auch mal ein Bild. Es ist, am Ende des Tages ist es so, dass in der politischen Landschaft eigentlich jeder einen Vertrauensvorschuss bekommt, der sich halt das Wort Antifaschismus irgendwo in irgendeiner Art und Weise auf die Fahne schreibt. Die CDU, der Antifaschismus der CDU besteht halt in der ungeschriebenen Staatsräson. Dass du halt am Ende des Tages eigentlich immer sagen musst, Israel hat mit dem, was sie gerade tun, ja, vielleicht machen die Fehler, aber im Grunde genommen, wir werden denen nicht in den Rücken fallen. Ja, wir schwören Israel die Treue. Das ist so ein bisschen die Staatsräson, die auch eben aus dieser Nazi-Zeit vorhergegangen, in der CDU halt sehr dominant vorherrscht. Und ein Pathos, also in beide ein feindlicher Pathos und auch ein freundlicher Pathos, die in einem komplett skurrilen, grotesken Maße ausgestrahlt werden. Also wir sehen hier gerade gleich Merz, der wird weinen. Merz wird weinen bei der Einweihung dieser Synagoge mutmaßlich. So das, was ich mitbekommen habe. Andersrum, wenn Hamas-Sympathisanten oder Pali-Sympathisanten, die Grenzen sind fließend, auf der Straße demonstrieren und dann anti-israelische Parolen wiedergeben, in Teilen auch antisemitische Parolen, dann plädieren Politiker aus den Reihen der CDU dafür, dass man den Leuten den Pass abnehmen sollte oder sie direkt abschieben sollte, weil sie diese Meinung auf der Demonstration äußern. Das war ein Phänomen.
Naja, das war ja Ende letzten Jahres, ne? Also vorletzten Jahres schon.
Ja.
Nach den Terroranschlägen da.
Und das ist halt grotesk,
ich hab da ein sehr, ja, mein Glas ist ja immer halb voll, nicht halb leer. Denn gewissermaßen, die Leute kann man halt nicht ändern. Also jetzt unsere Politiker, wie die halt ticken. Nein. Und ich meine, diese Remigrationsforderung mit Aberkennung der Staatsbürgerschaft, das ging ja bis in die SPD rein.
Ja.
Und das war ja so beeindruckend, dieser Shift, der auf einmal stattgefunden hat. Und ich glaube halt auch, und jetzt steinigt mich, wenn ihr das anders seht, dass die AfD auch ein bisschen in diese Schiene reingehen muss und sich halt eben als Partei der Juden stilisieren muss, um zu zeigen, wir stehen an der Seite Israels, um halt einfach Wähler aus der Mitte abzugreifen. Aber jetzt will ich nichts mehr gesagt haben, aus strategischer
Sicht. Was für ein kontroverser Punkt auch eigentlich, ne? Weil, also ja, ich bin halt so hart dagegen, ne? Ich finde, der best we can do ist Indifferenz, weißt du? Also, aber vielleicht hast du aus strategischer Perspektive halt mal wieder
recht. Ja, ich meine, die Boomer oder auch die Älteren der Generation X ist halt der Hauptbulk an Wählern.
Ja.
Und in deren Köpfen läuft das Programm halt noch ab.
Also wie gesagt, bevor wir hier wieder geschmäht werden für Boomer-Hate oder so, ja. Es geht vor allem um westliche Boomer und da auch nicht um alle. Aber also die Ostboomer haben 40 Jahre lang eine Sozialisierung im Sozialismus gehabt. Also das sind Leute, die in einer ganz anderen Art und Weise auf das schauen, was hier auch gerade läuft, und es wird auch in großen Teilen die Wahlergebnisse dort erklären, wo die Linke halt entweder ganz stark ist oder die AfD. Diese Leute sind anders sozialisiert. Es geht auch gerade um die Westboomer und da auch, wie gesagt, nicht um alle. Bitte, Leute. Ich weiß, es schauen nicht viele von denen zu und die zuschauen, gehören ja eh nicht dazu, weil sie ja hier zuschauen. Ja, und bei diesem Boomer Gespräch, was wir gerade führen, noch nicht abgeschaltet haben.
Ja, Boomer, also die Boomer-Kritik geht nicht stumpf gegen eine Generation, die zwischen X und Y geboren ist, sondern die geht gegen eine Mentalität von ich habe genug, nach mir die Sinnflut, die halt häufig in diesen Kohorten vertreten ist.
Kreuzfahrt und nach mir die Sinnflut.
Genau, ja. Und genauso werden oder wurden wir auch dauernd als Klimageneration beleidigt. Ich finde das Beispiel immer ganz schön. Mhm. Niemand von uns würde ja jetzt sagen, oh nein, das ist jetzt aber fies von euch, sondern wir wissen, okay, unsere Generation hat eine offene Flanke für diesen Klimaquatsch, aber deswegen fühle ich mich ja nicht angesprochen oder beleidigt.
Ja, David Lüttke hat das geteilt. Er schreibt dazu, bei der Einweihung der Synagoge in München ist Hashtag Merz auf Knopfdruck zu Tränen gerührt. Er versichert wortreich, dass man... Das Ding ist halt, also die Sache ist halt die, ne? Also das ist das, was ich meine. Ne? Also dieses groteske, an die deutsche Schuld gebundene, emotionale, übertrieben emotionale, diese Reaktion, die wir jetzt sehen konnten, die hat er sich nicht abgerungen, nachdem in Aschaffenburg da der Zweijährige von dem Afghanen da der Helfer auch, ne? Also das, so eine Reaktion hat er sich da nicht abgerungen. Aber wenn es darum geht, eine Synagoge einzuweihen, dann hören wir das. Das
sieht halt schon so behindert aus mit dem Hütchen.
Na bitte, also die Kippa gehört ja dazu. Also die Kippa, also die muss ja auch, wenn du in Jerusalem bist, musst du auch eine Kippa tragen.
Ja, aber vielleicht mit diesem 2-Meter-Mann halt auch und mit der Frisur dann.
Die Frisur ist nicht vorteilhaft. Ich habe mal ein sehr despektierliches Meme gesehen, wo man ein Screenshot aus dem Werbespot von Krombacher über seinen Kopf gelegt hat. Ja, also es gibt dieser Krombacher Werbespot mit diesem fetten See, wo in der Mitte diese kleine Insel ist. Ja, und die hat man praktisch genau über diese Haarstelle dort gelegt. Ich drücke wieder auf Play.
Liebe Frau Salamander, Sie sind aufgewachsen als Tochter von Überlebenden der Shoah in einem, Sie haben es gerade in Ihrer Rede schon gesagt, Displaced Persons Camp bei München. Und Sie haben in einem Ihrer Bücher geschrieben, dass Sie als Kind immer wieder diese eine Frage stellten, ob denn den Juden niemand geholfen habe, ohne ein Festhalten an der Hoffnung auf eine positive Antwort, so schreiben Sie weiter, ohne ein Festhalten an der naiven Hilfserwartung des Kindes, wären wir doch als Menschen verloren. Ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, im Namen der Bundesregierung sagen, dass wir alles tun werden, was in unserer Macht steht, damit Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland ohne Angst leben, feiern und studieren können.
Das ist doch eine Lüge, Mann. Ja, da macht die Grenzen zu. Dann also bitte, wie steht der durchschnittliche Afghane zum Judentum? Der durchschnittliche Iraker oder Iraner, wie steht der durchschnittlich zum Judentum? Wie steht der Islam zum Judentum? Also es ist halt, Dr. David Lüttke schreibt halt dazu, also er versichert wortreich, dass man alles tun werde, um Juden zu schützen. Gleichzeitig importiert die deutsche Politik hunderttausendfachen Antisemitismus. So schreibt er, wer nimmt ihm das ab, wird dazu geschrieben. Also ich bin halt nicht der größte Freund davon, jetzt an die erste Stelle meiner Argumentation zu stellen, was die Massenmigration mit anderen Minderheiten in Deutschland macht. Es geht vor allem auch um die Deutschen. Ja, was macht das mit dem Land als solchen? Aber auch dieser Punkt ist valide. Es ist nicht falsch.
Ja, und vor allem holt er ja die Leute ab, die, sage ich mal, mit dem Schutz des eigenen Volkes oder mit dem Schutz der deutschen Nation nichts anfangen können. Also viele der Normis oder der Linken, wenn man denen sagt, Junge, werd wach, unser Volk gibt es in 50 Jahren nicht mehr, dann guckt er dich halt an, als wärst du behindert, weil der überhaupt nicht weiß, was ein Volk ist oder der findet das nicht gut. Wenn es die Nation nicht mehr geben wird, das juckt viele ja gar nicht. Aber deswegen, über diese Minoritätenschiene holt man da, glaube ich, schon noch ein paar mehr Leute mit ins Boot.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ich möchte in Richtung aller Bürgerinnen und Bürger unseres Landes sagen, es liegt an uns allen, wieder mehr denn je, dieses nie wieder als unser aller historische Pflicht mit Leben zu füllen.
Es ist halt wirklich, das ist eine Art, das hat religiöse Züge, ne? Also das ist wirklich, also das ist etwas tief in seiner Seele ihn Bewegendes.
Aber glaubst du, er fühlt das wirklich so oder ist es aufgesetzt oder halb? Also bei Merz jetzt persönlich.
Schwer zu sagen, ne? Bei einem CDUler ist allgemein schwer zu sagen, ob der irgendetwas fühlt oder oder ob er es wegen dem Geld macht. Also das ist bei Merz selber.
Ich habe mich verkleckert beim Trinken.
wenn ein CDUler ankommt mit, ach, wir Deutschen, ne, dann ist das halt immer so, ach komm, das sagt er jetzt nur, weil die Wahl ansteht, ne, das ist halt immer so ein, er ist, an diesem Punkt fühlt er das. Es ist halt, ich habe immer das Gefühl, bei diesen Leuten ist dann halt, das ist wahrscheinlich auch das, was ich daran so grotesk finde, dass der Stellvertreter Nationalstolz für Israel praktisch als der gesellschaftsfähige Ersatzpatriotismus für solche Leute halt an diese Stelle rückt. Also wann sind das letzte Mal bei einer öffentlichen Rede die Tränen von Friedrich Merz geflossen für Deutschland?
Noch nie.
Im Hinblick auf, weiß ich nicht, brutale Straftaten an der deutschen Mehrheitsbevölkerung, Anschläge. Nach welchem Anschlag hat Friedrich Merz das letzte Mal öffentlich geweint oder so? Also das ist mir nicht präsent.
Ja, aber auf der anderen Seite ist Merz halt wirklich so ein abgebrühter Typ. Also ich glaube, wenn er seine Emotionen hätte verhindern wollen, dann hätte er das doch gemacht, oder? Also deswegen vielleicht so eine Mischung. Also da ist was in seiner Seele, aber er denkt sich dann auch, okay, wenn ich dann ein paar Tränen vergieße, das gibt doch gute PR.
Vielleicht. Also die Leute schreiben, Fritze sei empathielos hier im Chat, aber gut, ich glaube, wir haben jetzt hier nicht die größten...
Keine repräsentative Umfrage.
Das ist, was hier im Chat steht, ist nicht repräsentativ für die deutsche Mehrheitsbevölkerung. Noch. Ja, aber ich glaube, dass wir hier schon einen großen Teil der Gesellschaft abdecken tatsächlich. Also ich glaube, dass viele Leute sich denken, wow, okay, also hat der vorher halt noch, warum berührt ihn das so emotional, so hart, dass er halt vor laufenden Kameras weint als Mann? Na, also das ist halt wirklich ein...
Hey, was soll das denn jetzt heißen?
Naja, also...
haben Männer keine Gefühle?
Doch, haben sie, aber ich finde es vulgär, wenn Männer im überschwänglichen Maße ihre Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit, also so öffentlich heulen oder so, das finde ich halt immer vulgär, aber es ist halt in dem Fall wahrscheinlich eine Ausnahme auch. Ja, wir machen weiter mit den Tweets, ich bitte um Entschuldigung. Ich wollte es nur angesprochen haben als einen der dümmsten Tweets, weil ich stimme dieser Analyse natürlich nicht zu. Also ich glaube, Friedrich Merz weint da tatsächlich wirklich.
Ja, okay.
Glaube ich. Dann haben wir Grumpy Tyrolean, der schreibt, Hass und Hetze, betrieben von linken Abschaum, so steht es dort, haben zum Mordanschlag auf Charlie Kirk geführt. Dazu wird geteilt ein Status von Jürgen Kasek von den Grünen, ja, der nicht mehr online zu sein scheint, aber nicht, weil er gelöscht wurde, sondern weil er withheld in Germany based on local laws. Das ist ja auch
das
mal.
Das war für mich neu, ja.
Also, weil der gegen deutsche Gesetze verstoßen hätte, dieser Post. Was hat denn der Kasek geschrieben? Ja.
Ja, an all die Kirk-Fans da draußen, follow your leaders. Also, verreckt ebenfalls. Ich habe das noch nie gesehen, dass die German Laws sowas weggemacht haben. Insbesondere jetzt nicht in letzter Zeit, wo es ja in den sozialen Medien deutlich lieber liberaler geworden ist. Aber das wollte ich halt nur nochmal zeigen, wie bösartig und geisteskrank die Grünen oder schrägstrich Linken sind. Und vor allem, der Typ ist ein hochdotierter Politiker. Der war ich habe den Wiki-Artikel auch mitgeschickt, ich weiß es gar nicht. Ja, da ist er schon. Also erstmal, man sieht halt schon an der Visage an, dass man ihm nicht trauen kann, wenn ich mich so weit aus dem Fenster lehnen darf. Und
ja, das sind deine Straftaten, Politiker, die du hier begehst, ne? Also ich habe hier, nichts damit zu tun. Also ich finde, Jürgen sieht vertrauenswürdig und auch sympathisch aus.
Genau, würdest du dein Kind an die Hand geben, ne?
Das Ding ist halt, ich kann ihn schon so ein bisschen mehr respektieren als den normalen Sojasöhren, ne? Also ich glaube, also wenn du mit ihm Streit suchen würdest auf...
Ja, die kriegst du.
Ich glaube, der ist kein Kind von Traurigkeit und ich glaube, er würde in einem fairen Boxkampf im Oktagon würde er eingehen.
Möglicherweise, ja. Aber ich finde es halt krass, dass es eben nicht so ein Provinzpolitiker ist, sondern er war ja wirklich im Sächsischen Landtag, glaube ich, weiß jetzt gar nicht, und in irgendeiner Stadtverordnetenversammlung auch. Also schon jetzt nicht die A-Riege, aber doch die B-Riege. Und natürlich oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird er ja keine Konsequenzen für diesen Tweet bekommen.
Ja, es ist halt also follow your leaders. Ja, damit meint er nicht, dass wir den Leuten weiterhin ideologisch nachfolgen sollen. Ja, er referenziert das ganz klar im zeitlichen Kontext mit dem Mordanschlag auf Charlie Kirk, ja, der gestorben ist, und sagt dann an die Kirks-Fans da draußen, folgt euren Führern praktisch. Ne? Also das ist, ich glaube, so deutlich, wie man es noch im Glauben, sich damit nicht strafbar gemacht zu haben, formulieren kann. Es ist brutal.
Aber ich wünsche mir, ich bin verwundert. Natürlich weiß man, wie Kartellparteien funktionieren, aber ich finde es halt doch immer wieder krass, dass da halt keine parteilichen Sanktionen halt kommen. Und
wenn
ein AfDler sowas rausgehauen hätte, dann gäbe es wahrscheinlich direkt 2 Sekunden später das nächste Parteiausschussverfahren. Aber bei den Grünen oder bei den Linken generell ist da halt doch irgendwie eine große Toleranz. Vor allem, weil die Medien ja gar nicht mit Härte dagegen vorgehen. Also das da war jetzt so ein Tweet, den hat man halt dann auf Twitter zufällig gefunden.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass das groß durch die Medien geprügelt wurde.
Sie machen auf jeden Fall kein großes Negative Campaigning in den Öffentlich-Rechtlichen, basierend auf so einer Aussage. Also wir werden nachher den Versuch von Mioska sehen, das ein bisschen zu machen bei Reichineck, aber in einem Frame von, sie ist halt auch der Meinung, dass Charlie Kirk rechtsradikal ist. Also das wird noch interessant werden. Ich komme dabei dann zu meinen Tweets. Ich habe nicht so viel. Ich habe in erster Linie einmal versucht, eine Diskussion zu führen mit einem Linken, beziehungsweise einfach nur so ein paar Sachen mal rauszukitzeln, wie man halt denkt. Also das war halt ursprünglich ein Tweet von der jungen AfD Niedersachsen. Die schreiben, Deutschland will wieder aufblühen und unsere Flagge wird wehen, einen frohen Start in die Woche. Und da sieht man halt, wie dieser Hermesbote, mutmaßlich Hermes, sieht, wie die Deutschlandflagge da so ein bisschen verkeilt ist und er rückt sie halt gerade und weht sie tatsächlich wieder im Wind. Ja, ist ein ganz süßes schön, Video. Ja, ja, doch, nett. Und darunter schreibt dann aber ein gewisser LXCKY mit einer roten Fahne. LXCKY 161, also Antifa, ja, höchstwahrscheinlich. Er hat einfach darunter geantwortet, Deutschland sollte sterben. Und da, Florian, du weißt doch, wie ich bin, ey, da bin ich gesprächsbereit. Ja, und dann habe ich einfach gefragt.
Bin ich tatsächlich verwundert jetzt, dass du auf sowas eingehst.
Ja klar, also das ist halt das Ding, ne? Also ich verstehe nicht, warum die nicht mit Andersdenkenden reden wollen. Alter, gerade wenn es so eine Meinung ist, will ich erst recht erfahren, wie er darauf kommt. Und deswegen, also ich würde auch ein Gespräch führen mit jemandem, mit dem ich in einem bewaffneten Konflikt wäre und dann ist an diesem Tag halt praktisch Waffenruhe und dann würde ich mit dem reden. Einfach mal um zu fragen, sag mal, warum willst du mich eigentlich umbringen? Ja, also ich würde mir die, also warum denn nicht? Warum denn nicht mal fragen? Ja, und er schreibt halt, Deutschland sollte sterben, und ich habe dann gefragt, wie erreicht man dieses von dir ausgerufene Ziel in deinen Augen am besten? Ich will halt wissen, wie.
Antwort.
Die Antwort ist die folgende: Utopie, sozialistische Revolution, an deren Ende es keine Nationalstaaten mehr braucht, mehr gibt.
Hat er sich aber knallhart noch an der Grenze des Grundgesetzes dann bewegt mit seiner Aussage.
Warum?
Naja, wenn er jetzt gesagt hätte, weil wir alle Deutschen erschießen, dann wäre er strafbar.
Ja, klar, wäre so eine sozialistische Revolution besonders friedlich, ne?
Ja, aber so ist es ja dann wieder so ein bisschen schwammig formuliert.
Aber Realität, mindestens die Bekämpfung aller nationalistischen, faschistischen Bestrebungen mit allen Mitteln, schreibt er.
Ja, dann ruder ich zurück. Das war jetzt fies, dass mir nur die erste Hälfte gekommen.
Ich habe aber auch nicht nochmal nachgefragt, was mit allen Mitteln bedeutet. Vielleicht meint er tatsächlich nicht alle Mittel, obwohl er es schreibt. Er hat übrigens nochmal direkt nachgelegt dann. Damit geht simpel beim Verbot der faschistischen AfD los, aber die Bürgis sind lieber mit beschäftigt, um einen Rechtsextremen zu trauern. Da ging es um Charlie Kirk.
Ach so,
ja. Die Bürgis, auch interessant, also bürgerlich heißt ja in diesem Milieu eigentlich eher also Leute, die halt eher subversiv den Sozialismus einpflegen wollen. Und die Nichtbürgerlichen sind dann ja eher die Bewegungslinken, sage ich jetzt mal. Weißt du, die halt offen den Sozialismus fordern würden. Ja?
Also ich habe jetzt erstmal das Bürgergeld darunter verstanden.
Ah, die Bürgergeldempfänger.
Und das ergibt keinen Sinn.
Das ergibt nicht viel Sinn. Also genauso wenig wie das Bürgergeld, aber das ist ein anderes Thema. Ja? Auch an der Stelle, also man trauert da halt, ne? Das darf halt nicht sein. Es wird halt getraut um jemanden, den er nicht mag, wegen seiner Meinung. Ich habe dann darunter, meine Maus in der Geschwindigkeit verstellt. So, ging auf einmal so langsam. So. Ich habe dann geantwortet, aber inwiefern stirbt Deutschland durch das Verbot der AfD oder der Bekämpfung nationalistischer, faschistischer Bestrebungen? Weil es ja eigentlich lustig, ne? Am Ende des Tages gibt er also den Nationalisten recht, dass sie die sind, die dafür verantwortlich sind, dass das Land nicht stirbt. Also das ist ja auch mal interessant, wie selbstverständlich er halt sagt, okay, Deutschland sollte sterben. Realität mindestens mit der Bekämpfung hier nationalistischer, faschistischer Bestrebungen. Wir wissen alle, dass damit halt die AfD gemeint ist. Mhm. Ich habe dann danach gefragt, ja, also inwiefern ist Deutschland durch das Verbot der AfD oder inwiefern stirbt es dadurch? Und er sagt dann, falls es dir nicht bewusst ist, die Beschreibung ist eine Metapher. Der Begriff Deutschland steht für die nationalistische Ideologie, die aktuell wieder mehr als nur am Aufflammen ist. Nationalismus muss ausgerottet werden in Verbindung mit der Zerschlagung des Kapitalismus. Zu viele Punkte, ja. Ne?
Ich habe einfach aber dann direkt alles auf einmal zusammen. Ne?
Alles auf einmal. Ich habe gefragt, okay, hat das für dich eine ethnische Komponente, also im Sinne von mit deiner Vision einhergehender Veränderung der Bevölkerungszusammensetzung. Einfach mal hier so ein bisschen Verschwörungstheorien irgendwie zu verifizieren oder auch nicht. Er antwortet dann daraufhin, da ist keine ethnische Komponente. Das übrigens an sich das selber ist halt schon okay, also die Existenzaberkennung ist halt der Schritt vor dem, da ist keine ethnische Komponente. Die Bevölkerung setzt sich aus Menschen zusammen, aus was anderem denn sonst. Ich unterscheide nicht in irgendwelchen Kategorien, außer rechts und links offensichtlich und faschistisch und nicht faschistisch, aber da kein Mensch nur durch Geburtslotterie mehr oder weniger wert ist. Übrigens, also auch hier, es hätte so viele Winkel gegeben, darauf zu antworten und ein persönliches Gespräch wäre da wirklich interessant gewesen, weil ich dann sagen würde, inwiefern ist es ein Zufall, dass du jetzt gerade hier bist? Also du stehst gerade am Ende einer riesigen Ereigniskette von Ahnen, die sich fortgepflanzt haben. Es ist ja nicht so, als hätte dann irgendeine göttliche Macht praktisch so eine Tombola gerührt und gesagt, okay, die Seele kommt jetzt in diesen Fötus und die Seele in diesen Fötus. Also ich glaube nicht, dass er an sowas glauben würde. Es ist ja eher ein, nein, es konnte nur dieser Mensch daraus entstehen, weil das Erbgut von dem Elternteil und dem Elternteil sich zusammensetzte in dieser einzigartigen Form zu diesem Menschen. Das ist ja alles andere als ein Zufall. Auch, dass er dort geboren ist, ist kein Zufall, weil diese Geburt am Ende einer Ereigniskette steht, die in diesen Ort geführt hat, in diese geografische Lage geführt hat, wo du geboren bist. Also auch das ist ja ist das Gegenteil von einem Zufall. Rein logisch.
Aber ich finde das immer, also ich finde es eher bemerkenswert, dass du mit ihm redest.
Ja klar.
Habe ich jetzt so nicht mit gerechnet.
Ich versuche die Gesellschaft hier wieder zusammenzuführen, merkst du es nicht?
Du heilst uns, ja. Dann irgendwann ist Lucky auch AfD-Wähler, genau.
Wahrscheinlich.
Ich bezweifle es. Ich finde dieses Geburtenlotterie-Ding so nervig und das kommt halt so oft immer als Argument und du hast das jetzt schon wunderbar erklärt und widerlegt. Was man dann noch hinzufügen könnte ist, oder was ich ganz interessant finde, dass ja auch ein Teil deines Charakters und damit ja auch ein Teil deiner Seele ist ja biologisch determiniert. Das heißt, es ist ein direktes Ergebnis deiner Vorfahren. Und interessanterweise sind ja die Linken immer die ultimativen Materialisten, die halt alles auf materielle Sachen zurückführen oder ableiten. Aber wenn es halt dann den biologischen Aspekt berührt, dann gibt es auf einmal keinen Materialismus mehr. Dann ist alles irgendwie die Seele der Menschen, die auf einmal da so reinfliegt und zack, jetzt bin ich der fertige Mensch.
Ja, klar. Also ist immer das schöne Beispiel. Also in den Denken dieser Leute hätte der Drachenlord mit genug Schulbildung auch zum Professor werden können. Ja, und mit genug Förderung.
In Indien.
Was halt offensichtlich eine Fehlannahme ist. Wir haben alle unterschiedliche Veranlagungen, unterschiedlich gut oder schlecht ausgeprägt und die machen es uns möglich, diesen Rahmen entweder so gut wie wir können auszufüllen oder halt nicht, aber es wird schwer, über diesen Rahmen hinauszukommen.
Ja, absolut.
Ich antworte darauf, was meint dann der grüne Sebastian Striegel, wenn er über Zuwanderung bis zum Volkstod spricht? Einfach mal, um mal zu fragen, weil es hat ja für ihn keine ethnische Komponente. Jetzt muss er halt entweder dem Sebastian Striegel absagen oder er muss halt sagen, ja gut, also wenn es um die Kartoffeln geht, dann doch. Ich habe folgende Antwort bekommen. Und ich finde es schade, ich finde es enttäuschend, ehrlich gesagt. Also er hat geschrieben, ja, mal abgesehen davon, dass es wohl eine sarkastische Antwort auf einen Post ist, der nicht zu sehen ist in diesem Screenshot. Kann gut sein. Wahrscheinlich ist es wirklich so, aber natürlich ist alles sarkastisch. Es ist immer alles sarkastisch, wenn es halt ihnen zum Nachteil gereicht. Sei es drum, geschenkt, ja. Es ist auch ein Slogan. Habt ihr den Slogan Zuwanderung bis zum Volkstod noch nie abseits von diesem Tweet irgendwo gesehen oder gehört? Also sei es drum. Mal abgesehen davon, dass es wohl eine sarkastische Antwort auf einen Post ist, bla bla bla. Es ist herzlich egal, was ein einziger Grüner über irgendetwas denkt. Was hat das mit meinem Punkt zu tun? Zumal ein Volk auch nicht sterben kann. Aber ja, dann lebt es ja auch nicht.
Also seine Ursprungsposition war, das gibt es gar nicht, ne?
Es gibt keinen Ethnos.
Ja.
Dann hat jemand anderes angefangen zu antworten. Mac Chicken, den Namen lese ich lieber nicht ganz vor. Ja, wenn kein Mensch aus einem bestimmten Volk mehr lebt, gibt es dieses Volk auch nicht mehr. Lucky antwortet, ein Volk besteht aus den Menschen, die in einem Land leben. Wenn von woanders Menschen dazukommen, tötet das kein Volk, da sie genauso dazugehören, wenn sie hier leben. Wo ist der Punkt? Aha. Okay, also es gibt also, es ist halt, wenn du irgendwo bist, also wenn ich halt in Afghanistan bin, dann gehöre ich halt in dem Moment auch zum afghanischen Volk dazu in seinen Augen.
Ja, genau. Also der Übertritt über die Grenze macht halt, dass du dann Deutscher bist.
Ach so. Mac Chicken, den Namen lese ich nicht ganz vor, hat danach dann geschrieben, ein Volk besteht vor allem aus Sprache, Kultur, Tradition und gemeinsame Geschichte. Wenn sehr viele Menschen mit völlig anderem Hintergrund dazukommen, kann es passieren, dass diese gemeinsame Identität verloren geht.
Mhm.
Ich stimme zu. Kann sein, passiert sogar. Lucky antwortet, dann entwickelt sich die Identität weiter. Es gibt weder Rassen noch eine deutsche Ethnie. Wer was anderes behauptet, kann sich f***en gehen. Ich hab da... Da wurde es dann schon recht explizit. Ich habe dann einfach mal danach Folgendes gefragt. Moment mal, wenn du 1 Million Euro gewinnen könntest, könntest du mir nicht sagen, ob das Aborigines oder Japaner sind. Und jetzt schaue ich einfach mal nach, ob er mir schon geantwortet hat. Weil darauf hatte ich jetzt vorher keine Antwort bekommen. Schauen wir mal, ob sich das geändert hat. Nein.
Keine Antwort?
Noch nicht. Warte, ich scroll nochmal. Es gibt eine Antwort, aber die wird hier nicht eingeblendet. Die sehe ich hier nicht.
Kannst du okay.
nicht
einblenden? Oder?
Nee, also ich sehe hier halt, also ich mache diesen gerade im Hintergrund auf, diesen Post, wo wir gerade drauf sind, und ich sehe dann diese Sprechblase für Kommentare und da steht eine 1 neben.
Okay. Ja, das habe ich auch mal gehabt, ja. Und
aber da steht
man da
nichts.
Gar nicht ran, ne?
Nee, steht nichts. Also keine Ahnung, vielleicht hat er ja geantwortet. Kann ja sein. Vielleicht hat er gesagt.
Hat er das gelöscht.
Vielleicht hat er es auch gelöscht. Oder er hat halt gesagt, ich weiß es nicht, würde die 1-Million-Euro-Wette nicht eingehen. Dann hat er aber auf jeden Fall bewiesen, dass er ein wahrer Linker ist. Und ja, vielleicht als Hintergrund ganz interessant, also im Hinblick darauf, was er so geschrieben hat. Er hatte sich am 11. September tatsächlich gebrüstet. Er schrieb, ich bin wieder wer. El Hotzo liked meinen Post.
Das ist doch traurig alles.
Auch mal eine interessante Guild by Association, die ich hier gerade aufgemacht habe, unfairerweise, ja. Moment, was war denn das dann für ein Post? Ach ja, Free Palestine und Leck Eier, du Köter, heißt dieser Post. Das ist das, was er dort geschrieben hatte. Zitat Ende. Ja, gefällt El Hotzo offenbar, dieser Tweet. Das waren meine... Ah nee, einen habe ich noch, lieber Florian. Einen habe ich noch. Da fehlte mir einfach nur noch einer. Da habe ich einfach Twitter aufgemacht, bin in den For You-Algorithmus rein und zack, erster Tweet direkt
gegangen.
Ganz oben. Direkt einfach mal Wildfischen gegangen und habe einfach zack, direkt einen an der Angel. Das ist der Marc Schieritz. Er schreibt, Namensvetter von mir, wie nett. Er schreibt, meine Meinung, der ÖRR bewahrt uns möglicherweise vor amerikanischen Verhältnisse.
Ja.
Ich hab darauf geantwortet, der ÖRR hat die Gesellschaft stets zusammengeführt und den zivilen Diskurs mit Andersdenkenden gesucht. Ganz ohne Einseitigkeit, Buzzwords und Diffamierungen. Schon gar nicht wird eine politische Partei und ihre Meinung prinzipiell ausgegrenzt oder missrepräsentiert.
Ja gut, dass er das Clownsgesicht dazu gemacht hat, sonst versteht er nicht, dass es Ironie ist.
Also, wer weiß, ne? Also, ich meine, ja. Ich würde da wahrscheinlich so unterschreiben. Das ist halt das Ding, ne? Also, es ist halt ein Journo, so wie ich das mitbekommen habe, bei der Zeit. Und das ist halt ganz oft so bei diesen Leuten, sie stören sich halt in keinster Art und Weise daran, weil sie halt den Grundmaximen der Genres vom ÖRR halt nicht widersprechen. Deswegen fällt denen das nicht auf. Mutmaßlung. Übrigens, Artikel von ihm waren unter anderem hier frei und immun. Wer sich nicht impfen lässt, gefährdet andere. Das rechtfertigt staatliche Zwangsmaßnahmen. Corona-Impfpflicht. Und der ist auch gut von Marc Schieritz. 2G für alle. Corona-Winter. Wer sich nicht impft, gefährdet sich selbst und andere. Und eine Überlastung der Krankenhäuser zu verhindern, brauchen wir daher einen Lockdown für Ungeimpfte. Also damit erstmal nur 2G gemeint, ich habe den Artikel noch nicht gelesen. Ja, es gab keine Pandemie der Ungeimpften.
Ja, aber es ist schon ein interessantes Phänomen, dass halt diese, also ich meine im weitesten Sinne sind ja die öffentlich-rechtlichen Konkurrenz zu ihm.
Ja.
Der für eine privat wirkt, also im wirtschaftlichen Sinne so. Die Zeit wirbt um Leser und Kunden und Zuschauer und die öffentlich-rechtlichen knappen denen den halt mit den Zwangsgebühren weg. Das heißt, eigentlich müssten ja auch die linken Journalisten ein Kritiker des öffentlich-rechtlichen sein, sind es aber natürlich nicht, weil die ideologische Klammer, die halt einfach zusammenhält. Und ich glaube auch, weil sie ein bisschen Angst haben, dass halt der öffentlich-rechtliche Machtfaktor einfach da ist. Zum Beispiel kommt man da später nochmal unter, wenn man einen neuen Job sucht. Wie geht man damit mit diesen Leuten um? Kritisiert man die offen oder lieber nicht?
So, Entschuldigung, sorry nochmal, jetzt... Ich muss eben jetzt, war das eine Frage an mich? Ich habe diese Ausführung, also das ist jetzt, ist mir jetzt wirklich sehr peinlich.
Nee, das war eine rhetorische Frage, alles gut.
Okay.
Du hättest einfach es übergehen können, dass du nicht zugehört hast.
Okay, tja, jetzt ist es zu spät. Ich habe nämlich im Hintergrund nochmal gefact-checkt, ob die Screenshots richtig sind. Sie sind richtig, also sind Artikel von ihm. Tja, ich glaube, da, also ich beantworte die rhetorische Frage also nicht, so wie sich das bei rhetorischen Fragen gehört.
Genau.
Wobei ich nicht mehr weiß, welche es war.
Die Hörer wissen es ja.
Die Hörer wissen es. Was für ein peinlicher Moment. Übrigens, was gar nicht peinlich ist, 2115 Leute schauen gerade bei YouTube zu. Dazu legen wir nochmal ungefähr 500 bei Twitch obendrauf. Ultra stabil, schön, dass ihr alle da seid.